Ostern steht vor der Tür. Ich freue mich auf das erste Glas Wein seit 7 Wochen. Ich habe nämlich das Fasten durchgehalten. Werner, worauf freust du dich weintechnisch oder kulinarisch an Ostern 2021?
Mir geht es ja gar nicht so unähnlich. Ich habe die letzten Wochen auch sehr wenig Wein getrunken oder probiert. Also darauf freue ich mich auch. Und an Ostern ist ja auch eine Gelegenheit, ähnlich wie an Weihnachten, mal eine schönere Flasche aufzumachen.
Trocken bis lieblich. Weinwissen für alle. Der Podcast mit SWR1 Weinmann Werner Eckert.
Das ist eine neue Episode von Trocken bis lieblich, Weinwissen für alle, dem SWR1 Wein-Podcast, wie immer in den letzten Monaten aufgezeichnet per Videokonferenz. Auf meinem Bildschirm sehe ich den SWR1 Weinmann Werner Eckert. Ich bin Dominik Bartoschek. Und bevor wir später über Ostern und das Osteressen und die Osterweine reden, wollen wir zunächst über was anderes sprechen. Wir rufen ja hier in jeder Episode dazu auf, uns Mails zu schreiben, Fragen zu stellen oder Anregungen zu geben für diesen Podcast. Und diese Gelegenheit hat Mirko Düringer aus Berlin wahrgenommen. Er hat uns geschrieben und er hat uns erzählt, dass er kürzlich einen georgischen Wein getrunken hat. Der hat ihn nicht wirklich überzeugt, aber trotzdem eine Sache interessiert ihn, nämlich, dass georgischer Wein ja bis heute oftmals in Tonamphoren oder Krügen ausgebaut wird und nicht wie bei uns in Fässern oder in Tanks. Das ist eine spannende Frage, glaube ich, zumal ja auch bei uns immer mal wieder Winzer mit solchen Sachen experimentieren. Und deswegen wollen wir heute ein bisschen darüber reden, was es eigentlich für alternative Behältnisse gibt zum Fass und zum Tank. Vielleicht mal als erste Frage, Werner, warum ist das in Georgien, das ja eine ganz lange Weinbautradition hat, bis heute üblich, dass einige Winzer ihren Wein noch in Tonamphoren lagern?
Nun, ich glaube, dass das immer auch was mit Abgeschiedenheit zu tun hat und den finanziellen Möglichkeiten, besser den mangelnden finanziellen Möglichkeiten. Manche Tradition erhält sich nur, weil die Menschen zu arm sind, um Neuerungen mitzumachen. Das gilt ja auch für viele anheimelnde, angeblich mittelalterliche Städtchen in Deutschland. Die waren einfach lange arm und man konnte nicht renovieren, sonst wären dort auch Betonbunker gebaut worden. Wir genießen das heute und so ähnlich ist es mit der Rückbesinnung auf solche antiken Methoden, Wein zu bereiten.
Was macht das denn mit dem Wein, wenn er im Ton liegt?
Also, das ist ja eine sehr alte Tradition. Das ist ja eine Tradition, die älter ist als das Fass.
Ich kenne es aus den Asterix-Heften, da ist der Wein auch immer in
Hier
Amphoren.
wird in Amphoren abgefüllt, natürlich. Die Griechen haben ihre Weine in Amphoren abgefüllt und mit Harz abgedichtet, woraus ja heute noch der Rhäziner seinen Ursprung hat. Also die Amphore ist älter als das Fass, glaube ich, kann man sagen. Ja, sicher. Das gibt es in einigen Ländern, dass man Tonamphoren heute noch nutzt. Im Kaukasus zum Beispiel macht man das in Tateinheit mit Orange Wines, also mit Naturwein, wie die heute wieder heißen, wo ganze Trauben in diese Amphoren reingetan werden, gestampft werden und dort ein halbes Jahr, ein Jahr gären. Und erst dann wird der Saft sozusagen abgezogen, der dann schon Wein ist. Das ist ein sehr antikes, urtümliches Verfahren. Die Weine schmecken auch sehr urtümlich, deswegen
Aber
verstehe
wie
ich.
schmecken sie denn?
Also, wenn er so gemacht ist, also als Orange Wine, ist er voll durchoxidiert, sehr gerbstoffbetont, weil ja aus den Schalen und auch den Rappen wirklich sehr viele grüne Gerbstoffe kommen, harte Gerbstoffe. Er ist gerbstoffbetont, er ist trübe, er ist oxidativ und im Grunde eine Kombination, man muss das wirklich mögen. Es ist sehr weit weg von dem, was wir Wein nennen. Und die einzige Kombi, die ich bis jetzt gefunden habe, wo solche Weine passen, das sind luftgetrocknete Schinken oder Räucherfisch manchmal. Das sind so Aromen, das passt gut zu solchen Weinen. Aber es ist extrem speziell.
Aber jetzt hast du ja noch eine bestimmte Art der Weinbereitung beschrieben. Also nicht jeder Wein, der aus Georgien und aus so einem Tongefäß kommt, ist ja so zubereitet. Da gibt es ja auch andere, nehme ich an, ne?
Ja, also diese Amphoren verlieren sehr viel Feuchtigkeit, muss man sich vorstellen. Der Ton ist ja oft offenporig und dann wird da natürlich auch verdunstet. Deswegen hat man diese Quävri in Georgien, die werden in die Erde eingebuddelt. Einmal, damit sie nicht auseinanderfallen, die würden durch den schweren Inhalt nach außen weggedrückt, gesprengt. und zum anderen, damit da eben keine Feuchtigkeit verloren geht. In Spanien macht man das mit Tinajas, das sind ebenfalls große Tonamphoren, die aber oberirdisch stehen. Da hat man dann solche Weine wie Sherry drin bereitet, klassischerweise. Das ist also eine völlig andere Art von Aroma, aber auch da gilt, es kommt Luft dran, es ist stark oxidativ. Also die klassischen fruchtigen Aromen, die wir an Weißwein zum Beispiel schätzen, gehen völlig verloren.
Also man schmeckt den Unterschied sofort als Laie, wenn man so einen Wein trinkt, der aus dem Ton kommt. Jetzt gibt es ja auch bei uns gelegentlich mal Winzer, die mit sowas experimentieren. Warum machen die das? Was erhoffen die sich davon?
Weil sie auch diese Facetten wiederentdecken wollen. Also mit dem Wein, mit der Weinmode ist es ja wie mit einem Pendel in der Uhr. Das schwingt immer, wenn es links angekommen ist, automatisch wieder nach rechts aus. Kann gar nicht anders. Dazu muss man sagen, in Europa hat es ja lange Fässer gegeben. Das war das Hauptding. Und diese Fässer hat man versucht, mit Gewalt dahin zu bringen, dass sie den Wein möglichst nicht beeinflussen. Also große Eichenfässer werden oder wurden innen drin geschrubbt mit heißem Wasser, um den Eichengeschmack wegzukriegen, um den Behälter zum schieren Behälter zu degradieren. Ich habe als Kind noch bei meinem Großvater im Keller solche Fässer innen drin geputzt und gestriegelt und weingrün gemacht, weil Kinder konnten da leichter durch die kleinen Türchen als mein eher opulenter Großvater. Also das Ansinnen war, einen neutralen Behälter zu haben, um den Wein möglichst unverfälscht probieren zu können. Das hat seinen Höhepunkt gefunden in Edelstahl. Also alles, was wir heute haben, ist in der Regel Edelstahlausbau. Da ist keine Beeinflussung des Produktes durch die Lagerung. Luftabschluss, das sind schwimmende Deckel oft obendrauf, oder man füllt Spund voll, das heißt, es darf keine Luft drankommen. Und ein inerter, also den Wein nicht beeinflussender Stoff. So, das ist sozusagen die eine Seite des Pendels. Wir haben es geschafft, Weine zu machen, bei denen das Behältnis keine Rolle mehr spielt, sondern nur die Traube, das Terroir idealerweise, aber nicht mehr das Behältnis. So, und jetzt pendelt das eben zurück und das extreme Gegenteil sind solche Dinge wie Amphoren, wie diese Orange Wines, also wo man auch den Wein auf den Rappen in den Amphoren gären lässt, oder auch das Barrique ist letztlich eine extreme Gegenentwicklung, weil es extrem viel dem Wein an Aroma mitgibt. Und deswegen machen Winzer sowas und sagen, okay, jetzt haben wir perfektioniert den Ausbau im Edelstahl. Wir können brillante, fruchtige Weine machen. Jetzt wollen wir wieder ganz auf die andere Seite und die heißt Behältnisse, die extrem Krach machen im Wein.
Ist natürlich auch eine super Geschichte, wenn alle aus dem Edelstahltal ihren Wein verkaufen und ich aus der Tonamphore, habe ich natürlich ein Unterscheidungsmerkmal. Jetzt gibt es ja außer der Tonamphore auch noch andere Behältnisse, also diese Betoneier zum Beispiel oder auch Fässer aus oder Kröge aus Naturstein.
Granit,
genau. Was hat es denn damit auf sich?
Also da gibt es immer eben zwei und drei Geschichten. Das eine ist, wie du schon gesagt hast, es geht natürlich auch um Storytelling, um Geschichten erzählen. Und da spielt dann auch leicht Okkultes eine Rolle. Also bei dem Ei zum Beispiel, das ist die finale Form sozusagen. Das ist die Form, bei der angeblich Energieströme optimal laufen. Jetzt glaube ich nicht so sehr an Energieströme im Weinfass, sondern mehr an die schlichte Kunst des Kellermeisters. Aber diese Geschichte zu erzählen, ist einfach genial dabei. Das Zweite ist, es sind allesamt Behältnisse, die etwas eben auch mit dem Inhalt machen, die eben bewusst nicht neutral sind. Wenn man Gesteine hat, dann wirkt an der Stelle das Gestein sehr viel mehr als im Weinberg. Im Weinberg hat die Rebe dann nur ihre Füßchen drin. Und was man so viel über Gesteine und Böden redet, das ist alles wissenschaftlich extrem schwer erklärbar und jedenfalls über die Chemie nicht haltbar. Aber wenn ich den Wein in einen Granit- oder Betonfass lege, dann habe ich die pure Chemie. Das heißt, da passiert etwas mit dem Wein. In der Regel hat das zu tun mit Entsäuerung, weil gerade Beton, wenn er nicht komplett wiederum ausgekleidet ist, dann ist er nur Show. Wenn er roh ist, mehr oder minder, der wirkt wie eine Kalkentsäuerung, neutralisiert die Säure im Wein und macht den rund und mollig.
Das heißt, wenn ich einen und denselben Wein habe, der wird einmal im Holzfass, einmal im Betonei, einmal im Granitfass und einmal in der Tonamphore gelagert. Jeder schmeckt anders von diesen vier. Ich schmecke da sofort einen Unterschied.
Extrem. Und ich glaube, das sind so extreme Unterschiede, dass auch jemand, der wenig Ahnung von Wein hat, das sofort merken würde. Das muss man einfach im Blick haben und wissen. Ich habe das beim Winzer auch mal ganz bewusst gemacht. Da haben wir Wein getrunken, den gleichen Sauvignon Blanc, aus Kastanienholz, aus großem Eichenholz, aus kleinem Eichenholz, also Barrique, aus einem, ich glaube, es war ein Beton, genau, und Edelstahl. Das sind fünf verschiedene Gebinde und fünf komplett verschiedene Weine. Was die Winzer dann damit machen, ist häufig, dass sie die Weine gar nicht pur abfüllen, tun sie auch, sondern dass sie eine Cuvée wiederum dieser Ausbauarten herstellen, weil diese Spezifika der Behältnisse durchaus den Weinen ja etwas mitgeben, was pur vielleicht gar nicht so erstrebenswert ist, aber in der Mischung genial werden kann. Das ist die Kunst des Kellermeisters. Deswegen habe ich auch nichts dagegen, das zu machen. Ich finde das großartig. Ich finde es auch als Probieren großartig. Aber so ganz am Ende des Tages bleibt es, glaube ich, ein Gimmick. Was besteht und was da ist, ist Edelstahl in großen Massen, großes Holz, eigentlich relativ wenig, aber gut. Und kleines Holz, sprich Barrique, da müssen wir noch ein Wort dazu sagen. Das Barrique ist ein riesen Unterschied zum großen Holz. Großes Holz, ich will keinen oder wenig Geschmack an den Wein abgeben. Barrique, ich will ganz gezielt Aromen in den Wein einbringen. Und dieses Innenabflemmen der Fässer, was man bei Barrique eben hat, um diese kleinen Fässer überhaupt biegen zu können, das macht nämlich das Holz nicht gerne mit, muss man es heiß machen. Dabei kokelt es innen drin und das gibt das Aroma ab. Übrigens, wer da Vanille schmeckt, hat absolut recht. Aus dem Lignin des Holzes wird beim Abflemmen tatsächlich Vanillin. Und das ist nichts anderes als das, was ich in Backschublade habe als Vanillezucker.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, bleiben aber solche Sachen wie Betonei, Granitfass letztlich Spielereien, Experimente. Es wird nicht einen kritischen Punkt überschreiten, was die Masse auch angeht, oder?
Blick in die Glaskugel, ich glaube nein. Ich glaube, das ist spannend und toll, wird vielleicht auch ein bisschen mehr werden, aber das Gros bleibt das Gros.
Wenn auch Sie, wie Herr Dühringer, Fragen haben zum Thema Wein oder Anregungen für diesen Podcast, über die wir hier sprechen sollten, schreiben Sie uns eine Mail, trocken-bis-lieblich@swr.de lautet unsere Adresse und dann greifen wir das hier gerne auf. Wir kommen jetzt zum anderen Thema, wir haben es schon angesprochen ganz am Anfang, Ostern steht vor der Tür und dementsprechend hast du auch den Wein ausgewählt für deinen Weinmann, das ist die Rubrik, für die du jede Woche für SWR1 einen Wein testest und wir hören uns hier immer eine Folge an und anschließend reden wir drüber.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Genuss ganz nah. Der Weinmann Werner Eckert testet die Tops und Flops.
Preisfrage: Welche Weine werden traditionell als schwarze Weine bezeichnet? Richtig, klar, Sie wissen das. Die Roten aus der französischen Region Cahors. Das ist im Südwesten des Landes ein uraltes Weinanbaugebiet. Und dort hat man im 19. Jahrhundert die Weine gerne mal eingekocht, um sie zu konzentrieren. Und dann waren sie eben so dunkel, dass sie fast schwarz schienen. Das ist glücklicherweise lange vorbei. Wir testen den 2019er Domaine du Cailloux aus dem Cahors, gekauft bei Villa Vinum in Mainz für 8,40 Euro. Der steckt in einer grünen Bordeaux-Flasche mit sehr klassisch französischem Etikett. Sehr dunkelgranatrot ist er auch ohne Einkochen. Rauchig, holzig in der Nase mit viel dunkler Frucht, Brombeer, Pflaume, Cassis. Läuft relativ sanft und modern auf die Zunge, um dann aber die straffe, kernige Art der Rebsorte Malbec zu zeigen. Das ist in dieser Region die wichtigste Rebe. Hier ist sie ergänzt mit ein wenig Merlot. Aber der Malbec bringt die schöne dunkle Frucht, füllig, aber nicht marmeladig oder parfümiert. Stabile Gerbstoffe und eine frische Säure, die beide von genügend Volumen gebändigt werden. Für einen relativ einfachen Wein macht das durchaus Spaß und ist ausgewogen und erkennbar anders als das Übliche. Wenn auch das Cahors natürlich moderner geworden ist im Ausbau, früher konnte man die Weine oft erst nach jahrelangem Lager trinken. Und Ostern steht vor der Tür, der blökt geradezu nach Schaf oder Lammkeule. 2018er Domaine du Cailloux aus dem Cahors bei Villa Vinum 8,40 Euro.
Der Weinmann, SWR1 Rheinland-Pfalz.
Du hast gesagt, dieser Wein blökt nach Schaf. Woran bitte hast du das gehört?
Naja, Ohr dran gelegt, man hört es ja. Nein, das sind diese, in dem Fall diese auch kräuterigen Aromen gewesen, diese südfranzösische Art, diese Macchia oder südfranzösisch heißt das Garrig, dieser Bewuchs, das ist wie ein Gang durch die Weinberge im Languedoc.
Jetzt ist ja Malbec eine Rebsorte, die man hier nicht so überall direkt bekommt. Wenn ich jetzt sage an Ostern, ich mache Lamm oder ich mache Schaf, was außer Malbec ist denn noch eine tolle Weinkombination dazu?
Also Weine, die, finde ich, nicht so die Frucht im Vordergrund haben, sondern eher diese Würze. Das ist meiner Erfahrung nach eher geeignet für Lammgerichte. Man hat ja selten, außer in, das stimmt, im Maghreb, also Nordafrika, da hat man Rosinen oder dergleichen, Aprikosen zum Lamm. Da würde ich da sagen, muss man was anderes machen. Aber bei dem, was wir klassisch an Lammgerichten haben, passen diese würzigen Weine eher. Also aus Deutschland für mich klassischen Lemberger oder Blaufränkisch. Das ist so ein Wein, der, finde ich, gut passt. Es sind Südfranzosen, natürlich. Es sind die aus den kargen Weinbergen an der Mittelmeerküste, die oft zu Lammgut gehen, oder wie hier aus dem Südwesten. Natürlich passen die großen Klassiker fast alle auch. Ja. Zum Beispiel in Italien ein Nebbiolo, also muss kein Barolo sein, aber diese Rebsorte, besser als ein Sangiovese, also ein Chianti. Das beschreibt es ein bisschen.
Es muss aber zwingend Rotwein sein zu Lamm, oder? Ginge auch ein Weißwein?
Also gerade, wo wir drüber geredet haben mit den Maghreb-Lämmern, also wenn man so ein klassisch orientalisches Lamm macht mit Mandeln, Aprikosen, Rosinen, da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man auch einen extrem opulenten Weißen hat, einen trockenen Weißen, also süß würde ich, ja, extraktsüß vielleicht, aber nicht wirklich süß, oder einen sehr alten Süßwein, das habe ich noch nie probiert, wäre aber ein Versuch wert, zu einem solchen speziellen Gericht. Solche Küchen, die ja eigentlich eher mit Tee als Getränk begleitet sind als Wein, die geben manchmal Anlass zu interessanten Weinkombinationen.
Und den opulenten Trockenen, den du genannt hast, was wäre da beispielsweise was dir so in den Sinn kommt?
Mir fängt spontan sowas wie Viognier ein, der diese Aprikosenaromatik schön hat. Lohnt es sich vielleicht mal einen Versuch, sowas mit so einem orientalischen Lamm-Ragout zu machen. Aber ich glaube, die meisten Menschen essen das Lamm klassisch mit Kräutern, mit Knoblauch und dergleichen. Und da, glaube ich, ist man mit so einem eher kargen, straffen, würzigen Rotwein besser bedient.
Jetzt sind wir gerade beim Thema Ostern. Ich habe gelesen, Ostereier, also gekochte Eier, sind eine der wenigen Dinge, die gar nicht zusammengehen mit Wein. Warum ist das eigentlich so?
Ich glaube, das liegt an den schwefligen Verbindungen, die da entstehen durch das Kochen. Wenn man es übertreibt, sieht man ja, dass es so leicht grünlich wird am Dotter. Das sind auch solche Schwefelverbindungen und die passen halt überhaupt nicht zum Wein. Das schmeckt dann wirklich metallisch und ungut.
Anders sieht es bei Schokoeiern aus. Schokolade und Wein ist ja immer mal wieder eine Kombination, die gerne propagiert wird. Was für einen Wein muss ich aufmachen, wenn ich an Ostern meine Schokoeier gut kombinieren möchte mit einem Wein?
Da können wir jetzt 3 extra Folgen machen, denn Schokoeier sind nicht gleich Schokoeier. Und das ist das größte Problem bei Wein und Schokolade. Manches geht da. Ich glaube, vieles geht da auch nicht. Mir ist in sensationeller Erinnerung eine Huxel-Trockenbeeren-Auslese. Huxel, sehr opulente Weißweinsorte. Trockenbeeren-Auslese, quietschesüß, aber mit viel Frucht und Säure. Und dazu eine weiße Schokolade mit Kokosraspeln. Das war so eine Kombi, wo ich sagen muss, ja. Und wenn man so ein weißes Schokoladenei mit Kokosraspeln hat, dann habe ich einen guten Tipp. Ansonsten gilt eigentlich die Regel, trockener Rotwein passt umso besser, je dunkler die Schokolade ist.
Das war für heute der SWR1 Wein-Podcast Trocken bis Lieblich, Weinwissen für alle. Mein Name ist Dominik Bartoschek und mit dem SWR1 Weinmann Werner Eckert habe ich mich unterhalten über alternative Weinbehältnisse und über den passenden Wein zu typischen Ostergerichten. Werner, frohe Ostern wünsche ich dir und lass dir den vielleicht nicht ersten, aber einen der ersten Weine nach der Fastenzeit gut schmecken.
Gleichfalls.